Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories, Geschichten direkt ins Ohr. Heute an meiner Seite sitzt die wunderbare Sarah O'Connor.
Hallo.
Und ich bin Simone Finkenwirth und wir werden Ihnen und euch heute wunderbare, fantastische, spannende Bücher vorstellen. Aber bevor es soweit ist, haben wir natürlich wieder ein Gedicht. Liebe Sarah, würdest du es gerne vorlesen?
Sehr gerne, liebe Simone. Das Gedicht kommt von Heinrich Seidel. Wir haben gerade festgestellt, dass wir noch nie von ihm gehört haben.
Genau.
Ein deutscher Ingenieur und Schriftsteller war das, der 1842 geboren wurde. Und das Gedicht heißt natürlich November. Solchen Monat muss man loben. Keiner kann wie dieser toben. Keiner so verdrießlich sein und so ohne Sonnenschein. Keiner so in Wolken maulen. Keiner so mit Sturmwind graulen. Und wie nass er alles macht. Ja, es ist eine wahre Pracht.
Herrlich.
Oder?
Ja. Macht richtig Spaß. Und ja. Wir haben heute vor den Toren, Entschuldigung, auch schon eine erste Kostprobe, ne?
Absolut. Ich sag's dir.
Ist heute verregnet und ungemütlich. Umso schöner ist es, wenn man sich bei diesem Wetter in eine Decke einkuscheln kann und ein tolles Buch zur Hand hat.
Oh, herrlich.
Dann fange ich doch gleich mal an.
Ja, ich bin gespannt.
Ja. Eigentlich wollte ich ja die neue Sally Rooney weiterlesen. Ich hatte sie ja angefangen, habe ein bisschen gefremdelt und habe sie dann erstmal zur Seite gelegt, eine tolle Besprechung in der Zeit gelesen. Aber dann kam Pola. Und Pola hatte wieder ein tolles Buch in der Tasche, das sich nannte oder nennt Das Comeback von Ella Berman. Und ich musste es sofort lesen. Mhm. Pola. Who is Pola? Werden sich jetzt bestimmt einige da draußen fragen. Pola ist ein neuer Verlag. Er ist gegründet worden in diesem Jahr und im September ist das erste Buch erschienen, Hot Mess. Dazu erzähle ich gleich noch mal etwas. Mir ist es einfach wichtig zu sagen, dass es ein ganz fantastischer Verlag ist, der sich tatsächlich an die sogenannte Fleabag-Generation wendet. Ich kannte Fleabag vor Pola nicht, aber Sarah, du hast gerade gesagt.
Ja, ich kenne Fleabag, die Serie. Mhm. Die ist ganz wunderbar. Lohnt sich sehr.
Kommt auf meine Schauliste.
Ja, unbedingt.
Auf jeden Fall. Und es ist eine Dramedy-Serie und Pola ist genau das. Die Bücher richten sich vornehmlich an Frauen ab Mitte, Ende 20 bis Ende 30 und sie greifen eben Themen auf, die Frauen bewegen. Es geht um Beziehungen, es geht um toxische Beziehungen, es geht um Selbstermächtigung, um Selbstliebe und Motherhood ist auch ein Thema, persönliche Weiterentwicklung. Und obwohl ich durch dieses Altersraste durchfalle, denn ich bin ein paar Jahre älter, fühle ich mich in diesen Büchern irgendwie ganz wunderbar aufgehoben. Wahrscheinlich, weil mein 20- und 30-jähriges Ich ja noch in mir lebt und so ein Buch damals gerne gelesen hätte.
Das hast du aber schön gesagt.
Ja, ich versuche das ja, Dankeschön, irgendwie zu analysieren, warum mich so junge Themen tatsächlich begeistern, weil sie sind alle anziehend, du nimmst ein Buch in die Hand und du kommst da nicht wieder raus. Sie sind sehr lebensnah, sie sind sehr witzig, aber auch unterhaltend, gehen aber auch an die Substanz und kein Buch ist wie das andere. Und Pola hat den Verlagsclaim Pola fühlig. Und genauso sind die Bücher. Und weil ich sie so toll finde, habe ich ihnen jetzt einen besonderen Platz eingeräumt und zwar zwischen den englischen Büchern und dem Romanalphabet. Da haben wir ja unsere sogenannte New Adult und Fantasy-Ecke. Da habe ich die jetzt alle frontal präsentiert und es lohnt sich tatsächlich, da mal hineinzuschauen.
Und es sieht sehr schön aus.
Dankeschön. Ja, kurz zu Hot Mess. Hot Mess ist von einer irischen Autorin, Sophie White. Und ich hatte das Buch aufgeschlagen und fühlte mich sofort irgendwie aufgehoben, denn Claires Gedanken waren mir irgendwie sehr nah und vertraut. Und Claire ist eine der drei Hauptprotagonistinnen in diesem vielstimmig erzählten Roman. Claire hat irgendwie das Gefühl, dass ihre Freundinnen sich von ihr abwenden. Und das fühlt sie daher, weil in dem gemeinsamen Freunde-Chat kommen keine Nachrichten mehr. Und sie fragt sich, was ist passiert und womit hängt das zusammen? Parallel hört sie einen sehr erfolgreichen Podcast, den Lexi mit ihrer besten Freundin zusammen betreibt. Daher kommt übrigens auch der Titel Hot Mess. Die beiden, Amanda und Lexi, nennen ihre Followerinnen, meistens glaube ich weiblich, Hotties. Immer sehr energiegeladen und witzig. Sie erzählen über die ganz normalen Themen auch des Lebens. Amanda ist so ein bisschen, überbordend manchmal und ein bisschen übermütig. Und die beiden können aber mehr oder weniger von diesem Podcast leben. Und Lexis Freund ist auch gleichzeitig der Manager. Nun kommt es aber bei einer der Aufnahmen zu etwas sehr Dramatischen und es scheint eine Veränderung sich anzubahnen. Ich darf nicht mehr sagen. Vor so einer großen Veränderung steht auch Claire. Claire ist Ende 20, eigentlich sehr glücklich, mit ihrem Freund schon sehr lange zusammen, wird schwanger. Und sie entscheidet sich, das Kind auszutragen, aber das verändert natürlich auch ihr Leben, weil ihre Freundinnen wollen weitermachen wie bisher. Party und Alkohol, also eben das, ne, was da junge Menschen gerne machen. Mhm. Genau, und Sophie White gelingt es tatsächlich, eine Spannung aufzubauen und diese drei Frauen zueinander zu verbinden, dass du nie das Gefühl hast, kaum ist ein Kapitel vorbei, beginnt das nächste und es ist irgendwie ein anderer Part. Also sie fließen ineinander über und es geht um Brüche, denn scheinbar feste Beziehungen bekommen Risse. Und du merkst, das ist eine irische Autorin. Also da ist immer auch so ein leichtes Augenzwinkern und einfach packend, berührend und passt perfekt zu Pola und kann ich nur empfehlen.
Ich finde, das hört sich an, als wäre das Buch und als wären die Bücher auch gute Freundinnen.
Oh, das hast du wunderbar gesagt. Tatsächlich. Oder? Ja, das habe ich irgendwo auch gelesen. Mhm. Wir haben ja auch, ja, das passt total. Mhm. Und ob man nun 20, 40 oder 60 ist, das sind Themen, die sich ja immer wiederholen.
Absolut. Ne? Toll. Und ich finde, das sieht auch sehr ansprechend aus.
Sieht sehr ansprechend aus.
Toll, Simone. Bin ich gespannt, wie es sich so anlässt mit dem Pola Verlag und den Büchern.
Wir haben natürlich auch mittlerweile schon die Deutschen, die haben wir ja vorrätig.
Genau.
Und die Englischen haben wir jetzt nämlich auch da.
Ha, sehr
schön. Weil ja die Generation gerne auch Englisch liest.
Richtig.
Ne?
Toll. Soll ich mal weitermachen?
Mach mal weiter, genau.
Das Cover von dem Buch, was ich jetzt präsentiere, ist auch...
Sieht schön aus. Toll.
Toll, oder?
Ja.
Also,
und ich weiß noch, du hast ja diesem Buch regelrecht herbeigefiebert.
Das habe ich wirklich. Ne? Es ist nämlich das neue Buch von Meetu Sanyal und ich liebte Identity. Und als du mir erzählt hast, da kamst du da von der Messe wieder.
Ja, genau.
Sagtest, Sarah, es gibt ein neues Buch von Meetu Sanyal. Ich habe das schon für dich vorgemerkt. Da war ich ganz glücklich und habe mich da, ja, wie du gesagt, ich habe mich wirklich drauf gestürzt. Worum geht es? Habt ihr da draußen schon mal was von Vinayak Savarkar, Madan Lal Dhingra oder Mohandas Gandhi gehört? Gandhi wahrscheinlich schon.
Gandhi, ja.
Mhm. Genau. Was haben diese drei Namen gemeinsam? Diese drei indischen Männer haben sich alle in London 1906 im sogenannten India-Haus getroffen.
Wirklich und tatsächlich?
Wirklich und tatsächlich.
Okay.
So, wie kommen wir dahin? Also, das neue Buch von Meetu Sanyal heißt Anti-Christi. Ein herrlicher Name im doppelten Wortsinn. Es geht nämlich auch viel um Agatha Christie in diesem Buch, aber tatsächlich auch um einen Antichristen, kann man sagen. Mhm. Es geht um Durga. Durga ist Anfang 50, lebt in Köln, hat einen indischen Vater, eine deutsche Mutter. Und diese deutsche Mutter ist gerade verstorben, als wir Durga kennenlernen. Und sie möchte gerade die Asche ihrer Mutter in den Wind streuen. Aber leider steht der Wind schlecht und das wird alles auf sie zurückgeweht. So hat sie ihre Mutter förmlich zwischen den Zähnen.
Ach Gott.
Das ist so eine der ersten Szenen, über die ich schon wirklich sehr schmunzeln musste, auch wenn das natürlich tragisch ist. Und Durga ist Drehbuchschreiberin und sie ist eingeladen in London zu so einer Art Klausur, wo sich verschiedene DrehbuchautorInnen treffen, um darüber zu sprechen, ob man nicht bestimmte etablierte Formate, wie zum Beispiel Agatha Christies Romane und auch deren Verfilmungen, antirassistisch gestalten sollte.
Okay.
Es ist 2022, die Queen ist gerade gestorben. Und in dieses London fährt Durga und vor dem Ort, wo diese Tagung stattfindet, sind schon einige Protestierende, die quasi es unmöglich finden, dass der Versuch gestartet wird, zum Beispiel Hercule Poirot, eine der wunderbaren Agatha Christie-Erfindungen, den wunderbaren belgischen Detektiv, weiblich zu machen. Oder vielleicht sogar noch schwarz und weiblich.
Ach, wie herrlich.
Da wird dann gegen demonstriert. Und eines Tages, Durga ist unterwegs mit ihrer besten Freundin, die sie begleitet hat nach London. Und die stehen vor so einer Moschee. Mhm. Und die Freundin sagt sowas wie, sinngemäß, also ich komme hier gar nicht mehr vor wie in England. Es ist ja alles voller Ausländer hier. Und Durga ist bis ins Mark getroffen von diesem Kommentar. Und das Nächste, was sie weiß, ist, dass sie immer noch am gleichen Ort steht, aber alles um sie herum sich verändert hat. Warum? Durga ist in die Vergangenheit gereist. Sie ist aus dem Jahr 2022 in das Jahr 1906 gereist, in London.
Es hat einen sehr fantastischen
ist das irgendwie fantastisch, aber alles, was folgt, ist dann irgendwie gar nicht mehr fantastisch, ist tatsächlich auch fast alles verbrieft, also es hat tatsächlich so stattgefunden und als ob das nicht alles genug wäre, ist Durga auch nicht mehr Durga, sondern Sanjeev, ein junger indischer Mann. Und es ist unfassbar herrlich und komisch, wie sie feststellt, dass ihr Körper ein ganz anderer ist, wie sie an sich herunterguckt, über ihren Sixpack ihre Hand gleiten lässt und feststellt, dass sie einen Penis hat. Eine wunderbare Szene. Also hat sowas Witziges und auch sowas, ja, irgendwie fast schon Erotisches. Es ist so herrlich. Und Sanjeev / Durga landet dann in diesem India-Haus, wo sich eben 1906 verschiedene indische Männer und Frauen getroffen haben, die von dort aus, quasi aus dem Empire heraus, den Sturz der britischen Kolonialherrschaft planen.
Spannend.
Ja, mega spannend. Och. Und jetzt beginnt quasi so ein herrlich wilder Ritt. Es ist wirklich ein wilder Ritt. Es ist alles voller Pop-Bezüge. Es kommt nicht nur Agatha Christie vor, es kommt auch Doctor Who vor. Sherlock Holmes kommt tatsächlich auch vor, also den lernen wir kennen auch. Und wir erfahren wahnsinnig viel über die britische Kolonialherrschaft in Indien. Ich habe mir so viele Passagen angestrichen, ich habe so viel nachgearbeitet, so viel nachgeschlagen. Also Mithu Sanyal hat eine unfassbar großartige Recherchearbeit geleistet. Und führt uns aber auch immer wieder zu Durga im Jahr 2022 und zu Durga in den 80er Jahren, als sie ein Teenager war, in Deutschland, quasi in Köln. Unglaublich, wie sie das alles zusammenhält. Es ist wirklich ein wahres Feuerwerk an Dialogen und wie gesagt popkulturellen Bezügen. Es mag dem einen und der anderen ein Ticken zu viel sein, das kann ich mir vorstellen. Ich fand es wunderbar, absolut wunderbar. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig tolles und wirklich wichtiges Buch, das man liest, man hat Spaß, man lernt viel und man lacht viel.
Oh, das klingt toll, das möchte ich lesen. Das klingt auch danach, als wäre das jetzt für trübe Herbsttage ein leuchtendes Feuerwerk.
Absolut.
Aber es ist schon auch ein Buch, in das man quasi eintauchen möchte und muss. Also es ist nicht eins, was ich mal eben so nebenbei lese.
Da sagst du, was wichtig ist, das ist kein Spaziergang.
Ah, gut.
Du musst wirklich eine Aufmerksamkeit haben. Die Dialoge wechseln, die Zeitebenen wechseln. Da muss man Lust drauf haben und sich natürlich einlassen darauf. Auch natürlich auf die Prämisse, dass es diese Zeitreise gibt und dass Durga eben Sanjeev ist. In einem Mann. Ich fand das ganz wunderbar.
Ich habe viel erzählt, ich höre jetzt auch auf. Ich sage natürlich nicht, wie es ausgeht. Also wer Lust auf sowas hat, ist damit wirklich allerbestens bedient.
Und Mitus Hanya stand ja auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
So ist es, ganz genau.
Toll.
Mal wieder, ne?
Ja,
mit dem ersten
genau,
Buch
ja auch schon.
Genau.
Fantastisch, ja, vielen Dank.
Ja,
oh,
sehr gerne.
Kommt auf meine Leseliste.
Ach toll, was hast du denn jetzt mitgebracht?
Ich habe eine alte Bekannte mitgebracht, Claire Lombardo. Die hat mich tatsächlich vor exakt, ich habe nochmal nachgeschaut, vor 5 Jahren mit ihrem Roman Der größte Spaß, den wir je hatten, umgehauen und begeistert. Das war auch schon ein sehr opulent dickes Buch und ich erinnere mich noch, ich las es und sah irgendwie alles so förmlich vor mir und habe dann dem Verlag geschrieben, oh, es müsste irgendwie verfilmt werden und ich glaube, es ist sogar mittlerweile auch schon verfilmt worden.
Mhm.
Jetzt ist das Neue erschienen, genauso wie es immer war, wieder beim DTV-Verlag und es ist wieder eine fantastische Claire Lombardo-Geschichte, die mir gleich am Anfang das Gefühl gegeben hat, dieses Buch ist für mich geschrieben. Kennst du das Gefühl?
Absolut.
Ja, genau so.
Das sind die Momente, ne? Wow. Mhm.
Und es geht wieder um eine Familie. Im Mittelpunkt steht Julia. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Julia trifft, als sie für ihren Mann, er feiert demnächst seinen 60. Geburtstag, im Supermarkt ist, trifft sie eine alte Bekannte. Und zwar ist das Helen. Mit Helen war sie vor vielen Jahren eng befreundet und Helen hat ihr in einem schweren Moment die Hand ausgestreckt und hat gesehen, dass es Julia nicht gut geht und hat sie zu sich genommen und es ist da wirklich eine besondere Freundschaft entstanden. Dann wiederum ist aber etwas passiert, was ich natürlich hier nicht verraten werde, was die Freundschaft entzweit hat. Und deren Leben haben sich natürlich weiterentwickelt und wir begleiten aber Julia quasi in einem Wechsel aus der Gegenwart und schauen auch in die Vergangenheit. Die Gegenwart ist gerade auch nicht sehr einfach, weil ihre Tochter bekommt Absagen von den Universitäten, an denen sie gerne studieren wollte und fällt da so in tiefe Löcher. Und ihr ältester Sohn wird ungeplant Vater. Seine Freundin ist schwanger und sie wollen jetzt heiraten und wollen dann auch zur Hochzeitsfeier Julias Mutter einladen. Und das ist wiederum auch ein schwieriges Thema, denn Julias Mutter war in einem immer groß und das war im Verschwinden. Es ist ein Buch, was sehr nah geht und aber auch sehr authentisch geschrieben ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Figur Julia, die es nicht immer ganz einfach hatte im Leben. Oder sagen wir mal so, es gibt dort draußen jede Menge Menschen, die nicht in den Sonnenseiten des Lebens groß geworden sind und dementsprechend auf ihren Seelen noch Narben und Verletzungen haben und das vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt wirklich wahrnehmen. Und gerade diese Menschen fühlen sich, glaube ich, in diesem Roman auch wohl. Andere werden sagen, ach, die Julia könnte ein bisschen anstrengend sein, fühle ich mal. So. Ich fand sie sehr nah und überzeugend. Auch was Claire Lombardo aber wieder gelingt, ist tatsächlich, dass sie fantastische Dialoge eingewoben hat, sind wirklich auch, also da gehen auch immer Bilder vor meinem inneren Auge auf. Sie hat da so einen ganz besonderen Witz. Das sind so helle Lichtpunkte, die sie einstreut und der Schwere von manchen Themen tatsächlich auch die Düsternis nimmt. Mhm. Und keine Seite war mir zu viel. Es ist ein absolutes Must-Read, sage ich jetzt einfach mal, für Herbsttage, in denen man abtauchen möchte und versinken möchte. Es ist einer der schönsten Bücher, auch in diesem doch sehr, sehr starken Lesejahr. Es ist ein Familienroman und ein Buch für die beste Freundin, für die Tante, für die Schwester, für die Mutter. Also wirklich ein wieder großer, großer Glücksgriff. Und Bonnie Garmes hat geschrieben, eine bewegende Auseinandersetzung mit Ehe, Mutterschaft und dem weiblichen Ich. Genau, es geht natürlich auch um die Ehe. zwischen Julia und ihrem Mann ist auch ein Thema für sich. Also, große Begeisterung hörst du. Unsere liebe Anne-Rose Beurich war auch voll des Lobes, auch sehr begeistert. Und auch sie war nicht die Einzige. Denn der Observer schrieb hier auch, muss ich auch noch unbedingt vorlesen, als hätten Jonathan Franzen und Anne Tyler sich zusammengetan, um ein Buch zu schreiben. Besser kann man dieses Toll. Buch nicht zusammenführen. Genauso ist es. Also es ist witzig, es ist aber auch berührend und ja, absolut mitreißend.
Und liebe Simone, ist das Gefühl denn beim Lesen des Buches bei dir geblieben, dass es ein Buch
ja,
ist, was für
auf
dich
jeden Fall ja.
worden ist? Mhm. Ja, schön. Mhm.
Mhm.
Toll.
Ja.
Hört sich wahnsinnig toll an. Ich mich sofort loslesen. Haben wir natürlich auch
ja.
auf Englisch.
Ja, natürlich.
jetzt kommt was Spannendes. Ein Krimi, der heißt Das schwarze Chamäleon und geschrieben hat es Jake Lamar. Und das Besondere an diesem Buch ist nicht nur, dass es wirklich richtig toll ist, sondern
es sieht auch toll aus.
Es sieht auch richtig toll aus und es überhaupt in der Hand zu halten, ist wirklich ein kleineres Wunder. Denn der Autor und Übersetzer Robert Brack, der hat den Autor Jake Lamar, der dieses Buch geschrieben hat, im Prinzip anderthalb Jahre wie ein Phantom gejagt.
Ach, wie das?
Es war unfassbar schwierig, an ihn ranzukommen.
Okay.
Und er wollte so gerne ein englisches Exemplar von diesem Buch, Das schwarze Chamäleon, haben, um es dann ins Deutsche setzen zu können, um festzustellen, es gibt schlichtweg keine Exemplare mehr. Also das Buch ist quasi vergriffen, out of print. Und er hat dann irgendwo, über irgendwen, in einem kleinen Antiquariat, ein englisches Exemplar noch kriegen können. Und er hat dann über den Verlag, ist er dann irgendwie zu dem Autor gekommen. Jedenfalls hat das alles furchtbar lang gedauert. Und das Buch gibt es tatsächlich nicht auf Englisch. Ich wollte es natürlich ja, eigentlich im Original ja. lesen. Mhm. Im Englischen heißt es If Six Were Nine. Gibt es nicht. Es gibt aber was anderes von ihm auf Englisch. Haben wir auch da. Das ist aus dem letzten Jahr, auch von dem Jake Lamar. Aber es geht nun um Das schwarze Chamäleon, welches im wunderbaren Verlag, die Edition Nautilus, in Hamburg erschienen ist, was das Ganze noch toller macht, finde ich. Worum geht es? Wir befinden uns im Jahr 1992 und wir sind auf einem Campus einer Universität in Ohio. Es ist nachts und in dem Büro eines Professors liegt die Leiche einer jungen, weißen, nackten Frau.
Oha.
Und der Professor ist schwarz.
Hm. Hm.
Das ist natürlich schon in sich irgendwie brisant genug, leider. Also natürlich, ne, es ist offensichtlich ein Mord passiert, aber weiße Leiche im Büro eines schwarzen Professors ist gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Und der Erzähler dieser Geschichte, der wird mitten in der Nacht angerufen, Clay heißt der, von eben diesem Professor, Reginald, der ihm sagt, du musst mir helfen, hier ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und Clay denkt sich, Mensch, was hat denn der jetzt schon wieder? Sagt sich, alles klar, ich guck mir das mal an. Dann wird er von dem Reggie mit in dieses Büro genommen, sieht die Leiche und kriegt einen unglaublichen Schreck, denn er kennt diese junge Frau. Clay Robinette ist auch schwarz und hatte mit dieser jungen Frau eine Affäre und weiß, oh, ich bin wohl irgendwie mit da drin jetzt. Das ist sozusagen das Kick-off.
Mhm.
Es wird dann ein recht klassischer Krimi erzählt, so ein richtig toller Noir, so ein Whodunit, mit einem wirklich unglaublich großartigen Finale. Was das Ganze für mich so faszinierend macht, ist, dass das Buch schon 2001 geschrieben wurde. Das ist einfach über 20 Jahre her.
Das ist ja unglaublich.
Und der Jake Lamar tatsächlich was ganz Visionäres hatte. Mhm. Also es geht hier wirklich um Identitätspolitik, um Gender, es geht um Rassismus, Klassismus und auch so um diese Wokeness, die uns ja auch ganz viel begegnet, ob nur in Sachbüchern oder in Romanen. Und das Ganze eben 2001, wo es viele Begriffe, die für uns heute so selbstverständlich sind, die es noch gar nicht gab. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr visionäres Buch, hochinteressant. Gleichzeitig fängt das ganz unglaublich toll so dieses Unileben ein mit all seinen, ja, auch Abgründen und ja, diesem ganzen Toxischen, was da irgendwie auch passiert. Und wir haben einen ziemlich unzuverlässigen Erzähler. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob das, was Clay uns so erzählt, das alles stimmt.
Das stimmt.
Genau.
Ach nein.
Was auch nochmal irgendwie so ein...
Ja.
Ja, so ein bisschen wie so ein, wie das Salz in der Suppe ist. Also wirklich lohnt sich sehr. Ganz, ganz toll.
Oh, dann will ich ja sofort auch wieder anfangen zu lesen. Und was natürlich ganz großartig ist, ist, dass das Buch auch in der aktuellen Krimi-Bestenliste steht.
Oh ne? Ja, da sagst du was.
Das ist ja fantastisch. Wie schön.
Im Oktober auf Platz 2, ne?
Ja,
meine ich, genau.
Ja, ja.
Und ich konnte es jetzt ja nicht im Englischen lesen, aber die Übersetzung von Robert Brack ist ganz hervorragend.
Vielen Dank, lieber Verlag.
Genau.
Und lieber Übersetzer und Autor für diese Entdeckung und Arbeit. Ja, großartig. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei den Krimis und bei der Krimi-Bestenliste. Denn dort zu finden ist aktuell auch James Kestrel. Es ist jetzt kein Unbekannter. Er stand ja auch schon mit seinem Fünf Winter dort, als es als gebundenes Buch erschienen ist, sehr lange. Und du weißt ja, dass ich absolutes Fangirl dieses doch außergewöhnlichen Krimis war und bin. Es gibt es jetzt zwischenzeitlich schon als Taschenbuch. Als es dann hieß, es gibt einen neuen Thriller von dem Autor, bis in aller Endlichkeit wusste ich, muss ich lesen. Muss ich lesen, muss ich lesen. Ja, und was darf ich sagen? Ich bin natürlich wieder begeistert. Wenngleich natürlich bis in alle Endlichkeit anders ist. Ganz anders als Fünf Winter. Und das finde ich immer toll an Autorinnen und Autoren, wenn sie einen immer überraschen, wenn man nie ganz genau weiß, um was es geht. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn Raymond Chandler dieses Buch gelesen hätte, würde er sich die Hände reiben. Denn es ist wirklich ein Noir der allerfeinsten Güte. Es geht tatsächlich um einen Privatdetektiv. Der hat gerade einen Auftrag. Und Lee Crow heißt er. Er ermittelt gerade für seinen ehemaligen Chef, der ihn quasi so beschäftigt. Und eines Morgens, als er quasi vom Hotel beschattet gerade einen Verdächtigen auf dem Weg nach Hause ist, um nach den Rechten zu sehen, liegt auf einem Rolls-Royce eine junge Frau. Er fasst sie an und merkt, sie ist noch warm, aber sie ist mäusetot. Er vermutet daraufhin, dass sie sich wahrscheinlich das Leben genommen hat, ist nämlich direkt vor einem Hochhaus. Und Lee Crow ist aber mit allen Wassern gewaschen. Er reagiert schnell und fotografiert diese Frau und verkauft dann dieses Bild an die Zeitung. Die Polizei stellt relativ schnell fest, wie auch die Gerichtsmedizin, die Claire Gravesend hat sich das Leben genommen, aber ihre Mutter Olivia glaubt nicht daran. Und diese tritt nämlich an den gemeinsamen Bekannten von Lee Crow und beauftragt ihn herauszufinden, was denn nun passiert ist. Und das wiederum, meine Liebe, während der Lektüre verschlägt mir den Atem, weil da kommt man nie drauf. Also was James Kestrel hier aus dem Hut zaubert, ist absolut, ja, für mich überraschend, aber trotz aller Überraschung plausibel. Er schreibt wieder absolut fesselnd und hat einen sehr sympathischen Ermittler und ich würde den gerne irgendwie demnächst wieder lesen und begegnen. Und auf dem Krimi-Markt gibt es viele, viele gute Krimis, aber nur wenige herausragende und dieser gehört dazu. Was mich aber nicht überrascht, denn alle Krimis, die bei Surkamp unter der Federführung von Thomas Wörtche herauskommen, sind oftmals, eigentlich immer, Garanten für besten Lesegenuss. Und es ist kein Wunder, dass wir die Krimis oft auch in der besten Liste finden. Na gut, Thomas Wörtje ist da auch Mitglied, wahrscheinlich. ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie Einfluss hat, aber sie stehen da wirklich auch so verdient. Und ich wünsche mir diesem Buch
bis zu aller Endlichkeit, wie natürlich auch Fünf Winter noch weitere Leser. Ich habe auch viele, viele positive Rückmeldungen zu den Fünf Wintern auch erhalten und das macht was mit einem.
Und die sind komplett in sich abgeschlossen.
Genau, das ist jetzt nicht Teil 1 oder Teil 2. Okay. Und bei Fünf Winter habe ich auch schon Rückmeldungen erhalten, dass es nicht ganz so zugänglich war. Also es ist halt ein historischer Thriller, der fängt auf Hawaii an, 41, und endet in Japan. Und der Weg dorthin, Entschuldigung, ist nicht immer für jeden so besonders gewesen, wie ich es empfunden habe. Natürlich habe ich ja auch, wie du, eine große Japan-Affinität. Ne?
Ja. Ich finde, die hören sich auch im besten Sinn auch komplex an.
Also total. Ja, wobei bis in alle Endlichkeit ist weniger komplex als Fünf Winter. Deswegen glaube ich auch eine bessere Zugänglichkeit.
Ah ja, okay.
Ja.
Toll. Danke.
Bitte.
Genau, kommen wir zum letzten Buch.
Eine Entdeckung von einer Übersetzerin.
Richtig, genau. Von der wunderbaren Brigitte Jacobeit, die neulich bei uns hier im Geschäft war und erzählte, an welchem Buch sie als letztes gearbeitet hat, welches sie ins Deutsch übersetzt hat. Und ich wollte dann sofort wissen, wie es auf Englisch heißt. Und bin ganz glücklich, es jetzt gelesen zu haben. Es heißt The Berry Pickers. Es wird Bärenpflücker heißen und kommt im Frühjahr. Geschrieben hat es Amanda Peters. Und es geht um einen 6-jährigen kleinen Jungen, Joe, der mit seiner 4-jährigen Schwester auf einem großen Stein in der Sonne sitzt in Maine. Und die Familie kommt jedes Jahr von Nova Scotia, also Neuschottland, nach Maine, um dort Beeren zu pflücken als Saisonarbeiter.
Ach, okay.
Und die beiden Kinder ruhen sich gerade aus und essen ihr Mittagssandwich. Und Joe, ich weiß gar nicht genau, warum er kurz einfach mal weggeht. Auf jeden Fall verlässt er den Ort, den Stein, und sagt zu seiner kleinen Schwester Ruthie, er ist gleich wieder da. Und als er dann wieder zurückkommt, ist Ruthie aber nicht mehr da.
Was passiert?
Genau, was passiert? Die Familie, das sind Mutter, Vater und 4 oder 5 Kinder, suchen natürlich den ganzen Nachmittag, durch die Nacht, die nächsten Wochen, Monate, daraus werden Jahre, und Ruthie ist nicht zu finden. In den 60er Jahren, da starten wir. Und dann wird dieses Buch erzählt aus der Sicht des erwachsenen Joe und aus der Sicht einer Frau, die heißt Norma. Und Norma ist aufgewachsen als Einzelkind. Ihre Eltern leben in einer Kleinstadt. Und was Norma aus ihrer frühesten Kindheit erinnert, ist, dass sie ganz, ganz viele Träume hatte. Und zwar Träume, wo sie in völlig anderen Gegenden sich bewegt. Gegenden, die sie noch nie gesehen hat vorher. Aber in ihren Träumen kommen die ihr so ganz vertraut vor. Ihr ist auch so, als hätte sie im Traum einen Bruder. Sie riecht Dinge in ihren Träumen. Und das kann sie sich alles nicht erklären. Und ihre Mutter sagt immer zu ihr, mach dir nichts draus. Es sind einfach nur Träume. Die werden mit der Zeit weniger. Ich bin ja da. Alles ist in Ordnung. Und die Träume werden auch in der Tat weniger. Und eine Szene erzähle ich noch. Eines Nachmittags ist sie mit ihrer Tante unterwegs, Norma, und plötzlich hört sie einen Mann rufen, ganz laut, den Namen Ruthie. Und Norma denkt sich, Mensch, was passiert denn da? Und dreht sich um und sieht diesen Mann, der sie anstarrt und Ruthie ruft. Und ihre Tante zieht sie ganz schnell mit sich, weg von diesem Schauplatz.
Oh, da kriege ich ja Gänsehaut. Ist ja unglaublich, Sarah.
Es ist wirklich unglaublich. Es ist eine unglaublich wunderschöne und unglaublich bewegende Geschichte. Die Taschentücher sollten nicht so weit weg, die Packung Taschentücher sollte nicht so weit weg liegen. Wunderschön. Die Familie, die Freundschaft, die Entwicklungen der Menschen, über allem schwebt dieses Vorkommnis. Was ist passiert? Natürlich ahnen wir mit der Zeit, was passiert sein könnte. Aber den Knall, den es nachher gibt, den hätte ich nicht erwartet. Ein wahnsinnig schönes Buch, was dem ich wirklich ganz, ganz viele LeserInnen wünsche und hoffe auch, wenn es auf Deutsch erscheint, wird es, ja, wird es ein Erfolg werden. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin hochhalten. Es ist wirklich wunderschön.
Oh, da kann ich mich wieder drauf freuen. Das ist, ich finde das immer so toll, dass du Bücher vorliest, also vor uns entdeckst und dann sagst, das ist großartig.
Ja, das ist ja oft so, dass es wirklich manchmal ein halbes und manchmal wirklich auch ein Jahr vorher.
Ja,
ne?
Wahnsinn. Und, aber die Autorin ist mir unbekannt. Kanntest du sie vorher?
Nein, ich kannte sie nicht. Und soweit ich es weiß und mich erinnere, ist es tatsächlich auch ein Debüt von ihr.
Ah, guck.
Mhm. Ja. Ja, genau.
Ja. Ja, wie schön. Vielen Dank.
Ich danke dir auch.
Somit sind wir am Ende angelangt. Mhm. Meine Stimme ist immer noch belegt, aber geht noch.
Genau, ich kann ja übernehmen.
Kannst du übernehmen,
Simone.
Danke.
Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen und euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und der nächste Termin einer Folge Stories ist am 1. Advent, welches auch der 1. Dezember ist.
It's magic. Was für ein Zufall, oder?
Ja. Bis dahin, wunderschöne Lesestunden. Kommt gut durch den November. Und genau, ihr wisst ja, wo ihr uns findet.
Genau. Gibt es auch zu den Büchern immer lecker Kuchen, Kaffee und Tee. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.